Irgendwann kommt man als junge Person in das Alter, dass man sich die Frage stellen muss, wie finde ich den richtigen Partner? Wie finde ich einen Partner, mit dem ich auf lange Sicht eine Ehe eingehen kann, eine Familie gründen kann? Und dabei gibt es so viele Ratgeber in der heutigen Zeit, Dating-Apps, die einem das irgendwie, ja, vermitteln wollen, wie man da vorgeht. Es gibt unzählige Tipps, jeder hat eine Meinung dazu. Und all das soll irgendwie herausfinden, worauf man achten soll. Letztens bin ich auf dem Weg von meiner Wohnung zur Gemeinde über den Goetheplatz gelaufen. Und da war ein Plakat angeheftet an eine Ampel mit der Überschrift Workshop Liebe in Zeiten des Smartphones. Das hat sofort meine Aufmerksamkeit gecatcht. Darunter kurz beschrieben, worum geht es in diesem Workshop. Für 7 Euro kann man herausfinden, warum Dating so kompliziert ist, was Männer und Frauen wirklich suchen und wie man das alles ehrlich kommuniziert. Was das zeigt, ist eine Sache, die wir alle bereits wissen, denke ich, und zwar, dass Beziehungsthemen unsere Zeit bewegen, unsere Gesellschaft. Und dabei gibt es unzählige Stimmen, wie gesagt, die uns sagen wollen, wie man es richtig machen kann. Und ich denke, auch in der Gemeinde führt das oft zu Unsicherheit, zu Ratlosigkeit, einfach zu dieser Situation, dass man nicht genau weiß, keine Orientierung hat in diesen Fragen. Und damals in der Gemeinde in Korinth, die Gemeinde, zu der Paulus hier im Korintherbrief schreibt, dort gab es auch eine Art von Unsicherheit. Und zwar haben damals die jungen Männer und Frauen sich auch die Frage gestellt, soll ich ganz persönlich heiraten? Oder wäre es nicht besser, alleine zu bleiben? Und damit verbunden war die Frage, verändert unser Christsein denn irgendwas an dieser Antwort? Hat das einen Einfluss, mein Christsein, auf diese Antwort? Und in der Gemeinde gab es verschiedene Positionen. Auf der einen Seite gab es Leute, die gesagt haben, hey, Ehe, das ist voll ungeistlich, das solltest du nicht machen. Das behindert dich am Dienst für Gottes Reich, das ist nicht gut, heute nicht mehr. Auf der anderen Seite gab es diejenigen, die Ehe hochgehalten haben und gesagt haben, hey, nein, Ehe ist notwendig, du brauchst unbedingt einen Ehepartner, ansonsten bist du unvollständig. Und in diese Situation spricht Paulus hinein und möchte Orientierung geben, Anleitung für die Gemeinde, für gerade die ledigen Personen in dieser Gemeinde und möchte ihnen einige Dinge aufzeigen, die wichtig sind zu beachten, um eine gute Antwort zu finden. Und auffällig dabei ist, dass er nicht einfach eine Ja- oder Nein-Antwort gibt. Er sagt nicht, ja, ihr solltet alle heiraten, denn das ist gut. Er sagt aber auch nicht, nein, ihr solltet auf keinen Fall heiraten, denn das ist ungeistlich. Vielmehr markiert Paulus einige Eckpunkte, die helfen sollen, Orientierung zu finden in diesen Fragen. Und was auch noch auffällig ist in diesem Text, ist, dass er nicht nur einfach die ledigen Personen anspricht, sondern dass er die ganze Gemeinde als solches anspricht. Was heißt das? Das bedeutet für uns, dass auch wir als gesamte Gemeinde, die wir nicht konkret mit diesen Fragen uns beschäftigen, weil wir vielleicht schon verheiratet sind oder schon eine Entscheidung getroffen haben, dass wir als ganze Gemeinde von Paulus lernen dürfen, was wichtig ist zu beachten. Dass wir selber von der Weisheit des Paulus geprägt und gelehrt werden. Dass wir selber zu Personen werden in der Gemeinde, die weisen Ratschlag geben können. Denn dafür hat Gott uns auch einander gegeben. Dass wir einander lehren, ermutigen, ermahnen und Gottes Willen weisen. Dass wir einander helfen, Gottes Weg zu gehen. Und deshalb möchte ich euch herausfordern, uns alle herausfordern, dass wir uns prägen lassen, dass wir unser Denken erneuern lassen in Bezug auf diese Frage und lernen, weise mit dieser Frage umzugehen. Und ich denke, dass auf dem Weg dorthin uns klar wird, egal in welcher Position wir stehen, egal in welcher Lebenslage, in welchem Stand wir sind, uns alle betrifft es in irgendeiner Weise. Ich lese gemeinsam mit uns den Text aus 1. Korinther 7, 25 bis 40. Und ihr findet den Text in den ausliegenden Bibeln auf der Seite 194 und 195. Dort schreibt der Apostel Paulus: Über die Jungfrauen habe ich kein Gebot des Herrn. Ich sage aber meine Meinung als einer, der durch die Barmherzigkeit des Herrn Vertrauen verdient. So meine ich nun, es sei gut um der kommenden Not willen, es sei gut für den Menschen, ledig zu sein. Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht, von ihr loszukommen. Bist du nicht gebunden, so suche keine Frau. Wenn du aber doch heiratest, sündigst du nicht. Und wenn eine Jungfrau heiratet, sündigt sie nicht. Doch werden solche in äußere Bedrängnis kommen. Ich aber möchte euch gerne schonen. Das sage ich aber, liebe Brüder, die Zeit ist kurz. Fortan sollen auch die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als behielten sie es nicht. Und die, die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. Ich möchte aber, dass ihr ohne Sorge seid. Wer ledig ist, der sorgt sich um die Sache des Herrn, wie er dem Herrn gefalle. Wer aber verheiratet ist, der sorgt sich um die Dinge der Welt, wie er der Frau gefalle, und so ist er geteilten Herzens. Und die Frau, die keinen Mann hat, und die Jungfrau sorgen sich um die Sache des Herrn, dass sie heilig seien am Leib und auch am Geist. Aber die verheiratete Frau sorgt sich um die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefalle. Das sage ich zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch einen Strick um den Hals zu werfen, sondern damit es recht zugehe und ihr stets und ungehindert dem Herrn dienen könnt. Wenn aber jemand meint, er handle Unrecht an seiner Jungfrau, wenn sie erwachsen ist, und es kann nicht anders sein, so tue er, was er will. Er sündigt nicht. Sie sollen heiraten. Wenn aber einer in seinem Herzen fest ist, weil er nicht unter Zwang ist und seinen freien Willen hat und beschließt, in seinem Herzen seine Jungfrau unberührt zu lassen, so tut er gut daran. Also, wer seine Jungfrau heiratet, der handelt gut. Wer sie aber nicht heiratet, der handelt besser. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschläft, ist sie frei zu heiraten, wen sie will. Nur, dass es in dem Herrn geschehe. Seliger ist sie aber nach meiner Meinung, wenn sie ledig bleibt. Ich meine aber, ich habe auch den Geist Gottes. Ich bete mit uns. Herr, was wir nicht wissen, das lehre du uns. Was wir nicht haben, das gib du uns. Was wir nicht sind, das forme du in uns. Um deines Sohnes, Jesus Christus, willen. Amen. Wir möchten den Text in 5 Punkten betrachten. Und ihr habt die abgedruckt auf euren Gottesdienstblättern zur Orientierung. Und es sind 5 Dinge, die jemand bedenken sollte damals, bevor er die Frage beantwortet, soll ich heiraten? Und die erste Sache, die sehen wir bereits in Vers 25 bis 28. Die erste Sache, die Paulus zu bedenken gibt, ist die Herausforderung der Zeit. Paulus erklärt, bevor man eine Entscheidung trifft, die so lebensverändernd ist, sollten die Korinther ihre Herausforderungen und ihre Lebensumstände beachten. In Vers 26 lesen wir, um der kommenden Notwillen empfiehlt er ihnen, es ist gut, alleine zu bleiben. Dieses kommende ist wohl treffender zu übersetzen mit der bereits anbrechenden Not, der bereits jetzt gegenwärtig und kommenden Not. Das bedeutet, Paulus hat nicht einfach an die Zukunft gedacht, irgendwann fernab, sondern woran Paulus dachte, war eine Not, die sehr konkret vor der Tür stand. Vielleicht erlebten sogar die Christen in Korinth bereits die Auswirkungen dieser Not. Paulus erklärt nicht genau, was es ist, aber die Korinther mussten es wissen. Er setzt voraus, dass sie genau wissen, was die Lebensumstände ihrer Zeit sind. Manche Ausleger haben vorgeschlagen, diese Not als Hungersnot zu sehen, die dort lokal in der Region stattfand. Es gab zu wenig zu essen und die Leute hungerten. Oder dass die Not vielleicht ein Krieg war, der anbrach, der kurz bevorstand. Oder dass es Christenverfolgung bereits gab an lokalen Orten, dass bereits die Gemeinde litt unter der Verfolgung im Römischen Reich. Das alles ist nicht so entscheidend, wenn wir den Punkt dahinter berücksichtigen. Was Paulus nämlich vor Augen hat, ist, dass die Not, die durch die Ehe kommen würde, sehr konkret war. Was er sagt ist, unter Anbetracht dieser schwierigen Umstände ist es besser, wenn ihr nicht heiratet. Es ist besser, weil ihr nicht in die gleiche Not kommt. Bestätigt wird das am Ende von unserem unserem Abschnitt, Vers 28, wenn er sagt, doch werden solche, die heiraten, in äußere Bedrängnis kommen. Und er ergänzt, ich aber möchte euch gerne schonen. Ich muss zugeben, in letzter Zeit beschäftigt mich wieder mehr ein Thema, was schon so lange sich jetzt zieht, und zwar der Russland-Ukraine-Krieg. Und zwar vor allem aus dem einen Grund, dass in den Nachrichten immer das Thema einem immer näher kommt. Es wird immer konkreter, man redet über Wehrpflicht. Jetzt gibt es bereits diese Form von Wehrpflicht, in der man sich melden soll, was man sich vorstellen kann. Und es sieht so aus, als würde es immer konkreter werden, als würde es dahin führen, dass die Wehrpflicht wieder eingeführt wird. Man liest in den Nachrichten von Frankreich, die sich vorbereiten, ihr Gesundheitswesen vorbereiten auf Kriegsverletzte, auf die Versorgung von Kriegsverletzten. Nicht, weil sie jetzt irgendwas erwarten würden, aber man muss ja vorbereitet sein. Man weiß nicht, was morgen ist. Dort, wo es für mich ganz persönlich wurde, war, als ich auf YouTube einige von diesen Videos gesehen habe, Videos von diesem Schlachtfeld, auf dem die Soldaten kämpfen. Und mir ist auf einmal so bewusst geworden, wie real das ist. Dass dort Männer hingehen, aus ihren Familien gerissen werden, verpflichtet werden, um zu kämpfen und nicht wissen, ob sie morgen nach Hause kommen. Und dann sieht man diese Videos, es läuft mir gerade kalt den Rücken runter. Und man erlebt mit in diesen Videos, wie Menschen ihr Leben verlieren. Und wie muss es gewesen sein für so viele Familien, Ehepartner, Kinder, die gerade in dieser Not stehen, dass sie alleine sind, dass sie ihren Ehemann nicht mehr zurückbekommen? Wie muss es sein für die Ehemänner, die im Krieg sind und wissen, ihre Familien erwarten sie, aber sie kommen nicht zurück? Und ich glaube, wenn wir so etwas berücksichtigen, dann verstehen wir, warum Paulus hier das empfiehlt. Warum Paulus sagt, hey, ihr seid frei zu heiraten. Aber es wäre mir lieber, wenn ihr jetzt nicht heiratet. Seid euch bewusst, ihr begebt euch in eine Not hinein, die ihr dann tragen müsst. Und ich möchte euch gerne schonen, sagt er. Ich glaube, wir dürfen nicht daraus schließen, dass Paulus ein negatives Bild von Ehe hatte. Wir sehen, dass Paulus auf einer Linie mit der ganzen Bibel war, als er sagt im Epheser 5, dass die Ehe etwas Gutes Gottes ist, eine gute Gabe, die einen großen und schönen Zweck hat. In den schönsten Worten schreibt er über die Liebe und Hingabe in der Ehe als Bild für Jesus und die Gemeinde. Es ist was so Wertvolles, was Gott uns gegeben hat und was so eine schöne Wahrheit abbildet, die Wahrheit des Evangeliums. Aber wir sehen hier eben auch, dass in Anbetracht der schweren Umstände es gut sein kann und weise sein kann, diesen Rat ernst zu nehmen. Aber Paulus hat noch mehr zu bedenken. Da kommen wir zu Punkt 2, Vers 29 bis 31. Stell dir vor, ein Teenager kommt nach Hause. Er bringt in Mathe eine 5 mit und er ist niedergeschlagen. Stunden von Lernen, Anstrengung, Mühe, wochenlang, Aufgaben, die Vorbereitung, alles umsonst. Und er ist in seinem Zimmer, versucht sich abzulenken und plötzlich klingelt sein Handy. Und auf dem Handy liest er die Nachricht, der beste Freund hat einen Hirntumor und liegt im Krankenhaus. Was denkt ihr passiert für diesen Teenager? Wie wichtig wird ihm danach noch die Note sein? Plötzlich ist die Mathearbeit so klein, so unbedeutend, so unwichtig. Und zwar im Anbetracht der veränderten Umstände. Diese Realität der Krankheit seines Freundes verändert die Perspektive auf sein eigenes Leben im Hier und Jetzt. Es relativiert, was er in Mathe geschrieben hat. Die 5 ist immer noch da, aber sie ist eine Nebensache. Und das ist das, was Paulus mit der Gemeinde hier machen möchte in den Versen 29 bis 31. Er möchte ihnen eine neue Perspektive, eine weitere Perspektive aufzeigen, damit sie ihr Leben im richtigen Verhältnis einordnen und sehen. Er leitet es in Vers 29 ein und schreibt, das sage ich aber, liebe Brüder, die Zeit ist kurz. Er ergänzt diese Erklärung mit einigen komisch wirkenden Aussagen. Er schreibt, fortan sollen auch die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als behielten sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht. Und er endet mit der Aussage, denn das Wesen dieser Welt vergeht. was Paulus den Korinthern vor Augen führen möchte und wozu er sie führen möchte, ist die Erkenntnis, dass sie ihr Leben in allen Entscheidungen im Anbetracht der kommenden Welt sehen sollen. Das, was jetzt gerade im Alltag geschieht, sollen sie verstehen vor dem Hintergrund der Ewigkeit, die noch kommt. Die kurze Zeit, die ihr jetzt gerade sieht, die, in der wir alle gerade sind, in der uns Christen einordnet, die sollen wir verstehen vor dem Hintergrund der Ewigkeit. Denn er hat ein klares Bild. Er weiß, mit Jesus Christus vor 2000 Jahren hat eine neue Realität begonnen. Vielleicht sitzt du jetzt gerade hier und denkst dir so, boah, was sind das für komische Leute? Was meint der, eine neue Realität hat begonnen? Was hat alles mit mir zu tun? Was mache ich hier? Und ich glaube, genau dort kamen wir zu dem Herzen der Botschaft der Christen. Hier setzt die Botschaft von Jesus an, des Evangeliums. Denn die Bibel berichtet uns, wir haben ein Problem, was uns alle betrifft, und das ist Sünde. Das bedeutet, dass wir Gott nicht so lieben, wie wir sollten. Dass wir ihn nicht so ehren, wie es er verdient. Wir leben jeden Tag, als würden wir selbst das Zentrum dieser Welt sein. Als würde sich alles um uns drehen. Und das ist eine Schuld vor Gott, die wir nicht begleichen können. Und Gott sagt uns in seinem Wort, dass die gerechte Strafe für diese Sünde, für diese Schuld, der Tod ist. Und so müssen wir alle einmal sterben, weil die Sünde uns von Gott trennt. Aber genau deshalb kam Jesus. Gott selbst, der Schöpfer, der uns gemacht hat, kam in Jesus Christus in diese Welt. Er hat in dieser kaputten und vergänglichen Welt gelebt, so wie wir. Er kannte Freude, er kannte Leid, er kannte die Versuchungen, die auch wir kennen, jeden Tag. Aber er blieb im Gegensatz zu uns ohne Sünde. Und deshalb konnte er am Ende seines Lebens ans Kreuz gehen und für unsere Sünde sterben, dass diejenigen, die an ihn glauben, vor Gott schuldlos sind. Dass diejenigen, die an ihn glauben, versöhnt sein können mit Gott, mit ihrem Schöpfer und in ihm echtes Leben, echte Erfüllung und Gnade finden würden. Jesus ist aber nicht nur gestorben damals, sondern wir lesen in der Bibel auch, dass er auferstanden ist. Und das Spannende ist, dass die Schreiber im Neuen Testament, in den Briefen danach, dieses Ereignis reflektieren und es einordnen als einen Zeitpunkt, an dem eine neue Schöpfung begonnen hat. Mit Jesus als dem ersten neuen Menschen, von den Toten auferweckt, der Beleg dafür, dass der Tod und die Sünde überwunden ist. Und so leben wir in einer Zwischenzeit, in der sich die alte Zeit, die alte Welt, die vergeht und eine neue Realität überlappt. Und deshalb kommen wir zu diesen komischen Aussagen, die Paulus hier beschreibt. Er sagt, einerseits sind wir in dieser Welt, wir haben Grund zur Freude, wir haben Grund zum Weinen, wir haben Grund, Dinge zu gebrauchen in dieser Welt. Aber er sagt zugleich, erinnert euch an die Realität, die wirklich zählt. Mit Jesus hat etwas Neues angefangen. Und das Spannende daran ist, dass für ihn es klar ist, diese Realität verändert die Sichtweise auf alles im Leben. Auf alles. Im Angesicht dieser neuen Realität, der Gemeinschaft mit Gott, der Ewigkeit bei ihm, sollen wir unsere Lebensumstände neu bewerten. Und jetzt sehen wir vielleicht, was es mit der Ehe und mit dem Ledigsein zu tun hat. Paulus setzt durch seine Erklärung hier diese zwei Sachen in das richtige Verhältnis. Er zeigt uns auf, dass das Ledigsein oder das Verheiratetsein nicht die größten Ziele im Leben sind. Dass es nicht die großen Ziele des Menschen sind. Das größte Ziel ist es, dass wir mit Jesus verbunden sind und mit Gott versöhnt. Dass das entscheidend ist für unser Leben. Und Ehe und Ledigsein, es hat ist beides kein Selbstzweck. Wir müssen lernen, sie von der Ewigkeit her zu sehen. Das heißt zum Beispiel, dass wir unsere Hoffnung nicht in die Ehe setzen als Erfüllung. Dass wir nicht erwarten, dass mit der Ehe auf einmal alles besser wird und erfüllter. In Vers 29 spricht Paulus interessanterweise die Verheirateten an. Und er sagt zu ihnen, fortan sollen auch die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Das bedeutet, dass selbst die Eheleute begreifen müssen, die Ehe ist nicht ihr erster Bezugspunkt. Ja, sie haben Verantwortung in der Ehe. Ihr habt Verantwortung in der Ehe, wenn ihr verheiratet seid. Aber was die Ehe bestimmt und wie ihr darin lebt, das müsst ihr von Jesus her denken und von der Ewigkeit, die kommt. Und es hat viele andere Auswirkungen, die hier aufzählt. Wie zum Beispiel die Frage danach, ob du gerade weinst. Paulus schreibt, die, die weinen, sollen so sein, als weinten sie nicht. Weinst und trauerst du gerade? Die Bibel bestätigt uns, dass wir das dürfen, das auch sollen. Trauer und Leid hat bei Gott einen Platz. Aber was Paulus hier uns zeigen möchte, ist, dass wir begreifen müssen, Leid und Schmerz, das bestimmt nicht unser Leben. Die Frage ist, bestimmt dein Schmerz alles in deinem Leben? Oder glaubst du, dass es nicht mehr lange sein wird, dass die Zeit kurz ist und Jesus kommen wird, um alles neu zu machen? Oder das Zweite, von dem Paulus schreibt, freust du dich gerade so sehr über etwas, dass du denkst, dir gehört die ganze Welt? Vielleicht ist es ein richtig guter Urlaub, der bevorsteht. Ein neues Auto, was dir geschenkt wurde, eine neue Arbeitsstelle. Irgendwas hat richtig gut funktioniert. Du freust dich und bist glücklich. Aber dann möchte ich dich herausfordern und fragen, machst du dich abhängig davon? Freust du dich mehr über die Gabe als über den Geber? Das sind Fragen, die sich daraus ergeben. Zuletzt schreibt Paulus auch noch, und die kaufen, als behielten sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht. Und hier könnte die Frage sein, kaufst du ein, planst du dein Leben, so als würde diese Welt nie vergehen? Lebst du, als hätte dein Besitz ewigen Bestand? Oder erkennst du an, dass die Realität eine andere ist? Dass die Priorität eine andere ist? Und verändert diese neue Realität, die durch Jesus Christus für dich real ist, deine Einstellung dazu? Spurgeon sagte einmal treffend und auch ergänzend dazu, die Zeit ist kurz, die Ewigkeit ist lang. Es ist nur logisch, dass diese kurze Zeit im Licht der Ewigkeit gelebt werden sollte. Und ich glaube, daran dürfen wir uns klammern, daran unser Leben ausrichten, uns immer wieder korrigieren lassen. Paulus kommt zurück ab Vers 32 zu dem ganz konkreten Thema und der Lage der Unverheirateten in der Gemeinde. Und ich denke, das ist eine Botschaft, die er hier vermittelt, die für viele von uns sehr wichtig ist und auch wohltuend sein kann. Und zwar sagt Paulus hier im Kern in diesen Versen 32 bis 35, das Ledigsein hat einen unglaublich großen und guten Wert. Das Leben ist nicht leer oder nutzlos oder unerfüllt, wenn du ledig bist. Gedacht von der neuen Realität sowieso nicht. Wir erinnern uns, was er gerade beschrieben hat. Aber jetzt zeigt er auf, es hat einen riesigen Mehrwert, wenn du ledig bist. Warum? Das erklärt er uns hier. Er vergleicht die Verheirateten und Unverheirateten und zeigt auf, in einer ganz logischen Gleichung, in einer ganz logischen Gegenüberstellung, warum die Verheirateten im Vergleich zu den Unverheirateten weniger Zeit für den Dienst für den Herrn haben. Er steckt gegenüber und sagt, die Verheirateten haben Verantwortung gegenüber Familie und Frau. Sie haben geteilte Kräfte, geteilte Zeit. Die Ledigen haben das dagegen nicht. Sie haben die Freiheit, für den Herrn zu dienen. Sie haben die Möglichkeit, ihre Zeit und ihre Kraft, ihre Energie in die Beziehung zu Jesus, in die Beziehung zur Gemeinde, zu Glaubensgeschwistern, in der Hilfe für Leidende, dort zu investieren und zu gebrauchen. Und Paulus sieht das als etwas unglaublich Wertvolles an. Das, was Paulus hier verdeutlicht, ist, dass die Lebenssituation den Rahmen der Möglichkeiten vorgibt. Und dass es eine Sache ist, die wir bedenken sollten. Die Gemeinde bedenken sollte, wenn sie sich diese Frage stellte. Das bedeutet eben nicht, dass du als verheiratete Person Gott nicht lieben könntest. Überhaupt nicht. Darum geht es nicht. Es geht Paulus auch nicht darum, irgendwie Werten zu vergleichen, was jetzt irgendwie wohlgefälliger vor Gott wäre. Wenn du verheiratet bist und in einer Ehe stehst, dann ist es dein Stand, deine Verantwortung. Es ist eine gute Verantwortung. Und dort sollst du deine Frau lieben und deine Kinder versorgen, deinen Mann lieben und deine Kinder versorgen. Und dadurch ehrst du Gott. Aber Paulus zeigt hier auf, es hat einen Mehrwert. Es ist gut, wenn jemand ledig bleibt und sich bewusst ist. Damit ist Zeit und Kraft für den Dienst vorhanden. Das ist das, was Paulus hier hervorstellt oder herausstellt. Nun wissen wir als ledige Person, und dazu zähle ich auch, dass es nicht so einfach ist. Die Möglichkeit, um Gott zu dienen und den Herrn zu dienen, ist natürlich da. Aber dass es automatisch passiert, das ist oft nicht der Fall. Man kann das ja schön sagen, als ledige Person kann ich mich voll für den Herrn einsetzen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich verschwende meine Zeit auch oft. Ich verschenke meine Zeit. Ganz oft widme ich mich anderen Dingen. Aufwendige Hobbys, man geht vielleicht in Urlaub. Man dreht sich dann auf einmal nur noch um sich selbst. Und ich glaube, es ist gut für uns zu bedenken, dass Paulus Grund und seine Freude auch für die ledigen Personen darin lag, sich nicht um sich selbst zu drehen, sondern um das Reich Gottes. Und das darf uns auch herausfordern. Wenn wir ledig sind, dann ist die Freude darin zu finden, für den Herrn zu dienen und nicht für uns selbst zu leben. Diese Zeit und Kraft, die uns dann gegeben ist, das ist nicht einfach ein Trostpreis, weil wir niemanden haben. Es ist eine gute Gabe Gottes im Dienst für ihn. Wir kommen zu einer weiteren Sache noch, die er jetzt nennt. Bis jetzt wissen wir, dass Paulus der Gemeinde drei Dinge zum Bedenken mitgeben wollte. Zuerst sagt er, um eine weise Entscheidung zu treffen, ob du heiraten sollst oder nicht, solltest du deine Umstände im Blick behalten, die Umstände der Zeit. Du solltest berücksichtigen, in welcher Realität du lebst, in dieser neuen Zeit, in der Jesus Christus bald wiederkommen wird und er alles neu macht. Und du sollst die Möglichkeit für den Dienst, für den Herrn berücksichtigen. Das sind drei Dinge, drei Eckpfeiler, die er hier festsetzt, um sich zu orientieren. Und Paulus fasst eigentlich jetzt nochmal einiges zusammen von dem, was er zuvor schon gesagt hat. In Vers 38 kommt er zu dem Schluss. Können wir ganz kurz zusammen lesen. Er sagt, also wer seine Jungfrau heiratet, der handelt gut. Wer sie aber nicht heiratet, der handelt besser. Das ist eine Zusammenfassung von dem, was er gerade sozusagen an ihrer Situation beurteilt. Er sagt, schwere Umstände, der Dienst für den Herrn ist gut, es ist eine kurze Zeit. In eurer Situation wäre es meiner Meinung nach besser, wenn ihr ledig bleibt, wenn ihr alleine bleibt. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass er zuvor erklärt, dass er bei jeder Person die Freiheit sieht, sich selbst zu entscheiden. Das lesen wir auf Vers 36. Wir haben hier eine Gruppe von Personen vor Augen, die sich gefragt haben, ist es jetzt wirklich gut, dieses Kennenlernen abzubrechen, nicht in die Ehe zu gehen? Und Paulus sagt, hey, wenn du selber meinst, es ist nicht gut, es ist Unrecht und du stehst nicht fest, dann ist es dir erlaubt zu heiraten. Dann ist es gut zu heiraten. Und andererseits, dem gegenüber stellt er, dass er sagt, wenn du aber gewiss bist und jetzt für dich selber entschließen kannst, aus eigener Motivation heraus, nein, ich kann ledig sein, ich sehe den Sinn darin, ich finde es gut so, dann kannst du ledig sein. Du kannst dich frei entscheiden. Und ich glaube, genau hier müssen wir anerkennen, dass diese Frage nach dem Heiraten, ja oder nein, dass es eine Weisheitsfrage ist. Paulus ordnet es nicht in Gut- oder Schlecht-Kategorien ein, sondern er ordnet es in diese Weisheitsfrage ein, bei der jede Person selber entscheiden muss, nach den Umständen, was jetzt gut und richtig ist. Und ich glaube, hier kommen wir als ganze Gemeinde in die wichtige Verantwortung. Deshalb sitzen wir alle hier heute, auch wenn es vielleicht dich persönlich nicht betrifft. Wenn du selber sagst, ich habe eine Klarheit darüber, dann möchte ich dich dazu herausfordern, umzudenken und zu überlegen, wer in der Gemeinde sich diese Fragen stellen könnte. Den Blick zu weiten für diejenigen, die vielleicht Schwierigkeiten damit haben. Die sich selber fragen, wo stehe ich denn gerade? Was ist denn gerade gut und richtig und weise? Und diese Person im Blick zu bekommen und sich ihnen zu widmen, ihnen zu helfen, sie zu begleiten in dieser ganzen Frage. Das Geniale an diesem ganzen Abschnitt ist, wie Paulus uns vorlebt, wie man ein guter Ratgeber sein kann. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber Paulus zeigt hier sein pastorales Herz. Wieder und wieder in diesem ganzen Abschnitt sagt er, ich suche euer Bestes. Ich möchte keinen Strick um euren Hals legen. Ich möchte das Beste für euch. Ich möchte nicht, dass ihr euch Sorgen macht. Immer wieder offenbart sich das Anliegen für diese einzelnen Personen. Er liebt die Gemeinde und das treibt ihn. Das darf auch uns treiben und herausfordern. Zweitens, was wir an Paulus' Vorbild hier lernen dürfen, ist, dass er die Umstände der Gläubigen ernst nimmt. Er kennt die ganz konkreten Nöte der Korinther, ihre Fragen, ihre Unsicherheiten. Er weiß, was ihre Lebensumstände sind und weiß, wie er darauf reagieren kann, welcher Rat gerade gelegen ist. Wie oft ist es bei uns so, dass wir sagen, wir haben durch Erfahrung, durch bestimmte Überzeugungen eine ein für alle Fragenantwort. Die Frage stellt, soll ich heiraten? Wir sagen zu jedem ja, 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 ja. Andersherum genauso, weil wir unsere eigenen Erfahrungen gemacht haben und das übertragen auf die andere Person. Sie zu lieben bedeutet aber in dem Moment, sie zu berücksichtigen. Ihre Umstände, ihre Haltung, ihren Willen, die Freiheit, die die Person mitbringt. Und ich glaube, an Paulus dürfen wir lernen, was es bedeutet, weisen Rat zu geben. Es ist gut, erst zuzuhören und dann zu helfen. Und zuletzt zeigt Paulus noch was ganz Wichtiges. Es gibt manche Fragen in unserem Leben, darüber sagt Gott nichts Eindeutiges. Das ist eine von diesen Fragen. Und in diesen Fragen geht es darum, dass wir selber mündig werden, dass unser Denken erneuert wird und wir lernen, gute Fragen nach dem Willen, gute Antworten nach dem Willen Gottes zu finden. Und das Gleiche offenbart Paulus hier auch. Er erklärt theologisch ausgeführt, was ihr Leben bedeutet, worin sie gerade sind und was es für Implikationen hat. Und darauf aufbauen sollen sie Entscheidungen treffen, mündig. Sie sollen selbst zu Gläubigen werden, die verstehen, warum sie handeln, wie sie handeln. Er möchte ihnen nicht die Entscheidung abnehmen. Er möchte, dass sie selber guten Gewissens Entscheidungen treffen und lernen, Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, darin liegt auch wieder Mehrwert. Dass wir anerkennen und berücksichtigen, es geht darum, dass wir einander begleiten, um zu reifen. Nicht um die anderen Baby zu sitten und zu sagen, was sie tun sollen, sondern sie zu befähigen, dass sie selber gute Entscheidungen treffen können. Und ich glaube, anhand von diesem Vorbild sehen wir sehr deutlich, dass es nicht nur für diese Frage gilt, soll ich heiraten, ja oder nein. Das gilt für alle Lebensfragen. Alle Lebensfragen, in denen wir kein klares Gebot Gottes haben. Und es ist nun mal so, es gibt viele von diesen Fragen. Aber dafür haben wir einander in der Gemeinde. Und es ist gut, dass wir lernen, einander zu begleiten in diesen Fragen. Jetzt zuletzt, bei all den Freiheiten, die Paulus zugesteht, gibt er doch noch einen wichtigen Rahmen. Er sagt, bedenke, bevor du entscheidest, noch eine weitere wichtige Sache. Und wir lesen davon in Versen 39 bis 40. Dort richtet er sich an die Witwen in der Gemeinde um einen Sonderfall, die ihre Ehemänner verloren haben. Und er erinnert daran, dass sie, nachdem ihre Männer gestorben waren, dass sie nicht mehr an den Ehebund gebunden sind. Das bedeutet, für sie gilt das gleiche Prinzip. Sie sind frei zu heiraten. Er gibt seine Meinung kund. Er sagt, es ist besser, meiner Meinung nach, nicht zu heiraten. Aber zugleich hättet ihr die Freiheit. In Vers 39, da schreibt er, wenn aber der Mann entschläft, ist sie frei zu heiraten, wen sie will. Und wen sie will? Paulus ergänzt hier etwas sehr Wichtiges, was wir gerade heute wieder brauchen. Er sagt, nur, dass es im Herrn geschehe. Für Paulus ist klar, eine Person zu heiraten, die nicht gläubig ist, das geht nicht. Das passt nicht zusammen. Für ihn steht außer Frage, dass jemand einen Nichtchristen heiratet. Ehrlich gesagt sollte uns das nicht überraschen. Paulus ist mit dieser Überzeugung auf einer Linie mit der ganzen Bibel. Von Anfang bis Ende sehen wir diese Botschaft bestätigt. Im Alten Testament lesen wir davon, dass Gott den Israeliten aufträgt, dass sie keine Mischehen eingehen sollten. Nicht aus ethnischen Gründen. Darum ging es gar nicht. Es ging darum, dass sie bei Gott blieben mit ihrem ganzen Herzen. Und die Heirat mit jemand anderem, der nicht zu Gott gehörte, war eine Gefahr dafür. Die größte Gefahr, die wir als Menschen haben können. Von Gott weggezogen zu werden und zu vergessen, wer er ist. Und das ist der Grund, warum Paulus hier einfach schon fast voraussetzt, in dem ganzen Abschnitt auch immer, dass das Heiraten nur innerhalb des christlichen Glaubens geschehen soll, innerhalb des Herrn. Das bedeutet, es kommt nur jemand in Frage, der Jesus Christus von ganzem Herzen liebt und ihm nachfolgt. Als Christen müssen wir immer wieder uns daran erinnern, dass wir uns in erster Linie nicht uns selbst gehören. Wir sind teuer erkauft und gehören jetzt unserem Herrn Jesus Christus. Und das hat Implikationen für diese Wahl, für Paulus hier auch ganz eindeutig. Ich meine, wie könnte man auch den innigsten menschlichen Bund eingehen mit jemandem, der das Wichtigste im eigenen Leben nicht teilt? Und damit sollten wir nicht spielen. Es ist der einzige Rahmen, den Paulus gibt, in diesem Abschnitt. Bei aller Freiheit, zu heiraten oder nicht zu heiraten. Paulus gibt uns in 1. Korinther 7, 25 bis 40 einiges zu bedenken. Wir haben gesehen, es gibt keine klare Ja-Nein-Antwort. Vielmehr gibt es Prinzipien, die wir bedenken sollen in unserer jetzigen Zeit, in unserer jetzigen Situation. Die Umstände der Zeit, mögliche Herausforderungen, die neue Realität in Christus, unseren Dienst für den Herrn und diesen Rahmen, den er uns vorgibt, dass wir im Herrn heiraten sollen. Und bei all dem lässt Paulus die Freiheit zur Entscheidung. Gott lässt uns die Freiheit zur Entscheidung. Am Ende geht es eben nicht darum, ob du verheiratet bist oder ledig, sondern es geht darum, dass dein Leben zu Christus gehört, ihm allein. Das ist das Entscheidende. Und eine Gemeinde zu werden als Gemeinschaft, in der Christus im Zentrum steht, das ist das, was wir immer im Fokus behalten wollen bei allen Dingen, die wir entscheiden in unserem Leben. Gemeinsam und alleine. Und ich frage mich manchmal, wie wunderbar wäre es, wenn man nicht aufeinander schaut mit Missgunst, vielleicht auch mit Neid, weil man denkt irgendwie, ach, es wäre doch so toll, verheiratet zu sein, die Person hat es geschafft. Oder auch andersherum, oh Mann, wie gern wäre ich ledig und könnte mich so einsetzen. Wie wäre es, wenn wir uns ergänzen als Ledige und Verheiratete in dieser Gemeinde? Wie gut wäre es, wenn wir uns nicht aus den Augen verlieren, sondern uns einander einladen in unsere Häuser? Wenn wir füreinander Verantwortung übernehmen, Lasten teilen, dass ledige Personen ihre Möglichkeiten wahrnehmen und Familien helfen, mit ihrer Zeit, mit ihrer Kraft und Energie. Wenn wir nicht einfach nebeneinander herlaufen, sondern bewusst Schulter an Schulter für die Sache des Herrn kämpfen. Wenn wir uns ermutigen, anstatt niederzureißen. Wenn unsere Verschiedenheit uns nicht trennt, sondern die Gemeinde dadurch stärker wird. Ich bin überzeugt, dann würde sichtbar werden, dass unser Leben, ob verheiratet oder ledig, Christus gehört. Und dass wir gemeinsam berufen sind, ihm zu dienen. Und so zu leben, das braucht unglaublich viel Gnade. Es braucht Gottes Wirken in unserem Leben, in jedem Einzelnen von uns, in unseren Herzen. Und dafür möchte ich beten jetzt zum Abschluss, dass Gott unser Denken erneuert und verändert und das schenkt. Unser Vater im Himmel, wir wollen dir danken für dein Wort, für diesen 1. Korintherbrief, in dem du uns so viel durch deinen Apostel Paulus an die Hand gibst, um Orientierung zu bekommen, um Weisheit zu erlangen, um gute Entscheidungen zu treffen. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du all diese Dinge, die wir gehört haben, in unser Denken integrieren und aufnehmen, dass es unser Leben prägt, dass wir verstehen, Herr, dass wir erlöst worden sind und Fremde sind in dieser Welt, dass unser Leben nicht mehr abhängig ist von den äußeren Umständen und von dem Alltag hier, sondern dass unser Herz ein Zuhause bei dir hat. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns dadurch führst zu einer tieferen Erkenntnis, dass wir verstehen, was richtig und gut und hilfreich ist, dass wir auch in der Gemeinde aufwachen, dass wir einander in den Blick nehmen, dass wir einander lieben, dass wir als Verheiratete und Ledige zusammenarbeiten dürfen in deinem Reich und uns ergänzen, Herr. Bitte schenk du das in deiner großen Gnade. Amen.